Guten Morgen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Sternstunden, um uns in der Adventszeit auf Weihnachten vorzubereiten. Heute hat es den Titel Himmlische Verheißungen. I have a dream. Die Rede von Martin Luther King 1963 in Washington ist wirklich weltweit bekannt geworden. Er hatte nicht nur einen Traum. Er hat wie eine himmlische Verheißung entdeckt und Vorgeschmack gehabt von einem Leben aller Ethnien, gemeinsam, gleichwertig, in Wertschätzung, in Liebe und in Einheit, weltweit. Wow! Es ist wie, dass er etwas erspürt und erahnt hat, was in weiter Ferne ist. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, er hat es nicht erlebt, dass das wirklich umgesetzt wurde. Wir sind heute 60 Jahre später und nochmal Hand aufs Herz. Es ist immer noch nicht weltweit wirklich Realität. Was bedeutet das für Träume und für Verheißungen? Was wäre gewesen, hätte Martin Luther King nicht geträumt und nicht hierfür gekämpft, nicht hierüber gesprochen? Hat er jetzt irgendwie versagt, weil es ja immer noch nicht richtig voll da ist? Nein. Ich glaube ganz persönlich, dass er zu 100% im richtigen Momentum seinen Part erfüllt hat. Was wäre, wenn Verheißungen und Träume manchmal über unser eigenes kleines Leben hinaus wirken und wir nur einen kleinen Staffelstab in der Hand haben, den wir weitergeben dürfen? Für mich ist es, wie wenn Martin Luther King einen Vorgeschmack dessen erfasst hatte, was Reich Gottes ausmacht. Und er hat sich nicht vertrösten lassen, ja Leute, das erlebt ihr mal, wenn ihr gestorben seid in der Ewigkeit, sondern er hat wie hindurchgegriffen in die Ferne und es geschafft, ein Stück weit, bruchstückhaft Dinge ins Irdische zu bringen, in unsere Realität erfahrbar. Manchmal brechen Verheißungen nicht auf einmal vollends hier in diese Welt hinein, sondern manchmal ist es ein Hindurchgreifen und bruchstückhaft, Dinge hier wahr werden zu lassen, einen Vorgeschmack zu haben auf etwas, was schon Realität ist. Verheißungen sind tatsächlich manchmal wie Träume. Wir staunen, wir werden neugierig und es wirft immer die Frage auf, ist das nicht unmöglich? Ich will ja nicht naiv werden, ne? Was wäre, wenn es wirklich so leicht greifbar wäre? Für Martin Luther King war klar, das ist ein heftig rieses Ziel. Lass uns mal die nächste Folie machen. Und wir sehen, schaut mal, er stand da unten. Und er träumt einen Traum, der so weit hochgegriffen ist, so weit in der Ferne liegt, dass man sagt, wie kann man denn von A nach B kommen? Das Ziel ist deutlich, die Vision ist klar. Aber der Weg dahin, der ist recht unklar. Der ist recht schwierig. Und genau da sind wir herausgefordert, wie machen wir Schweres leicht in einem Weg, in dem wir einzelne Stufen einbauen. Wäre Gott so, dass er uns Dinge an die Hand gibt, die wir selber so leicht tun können, wäre er nicht Gott, oder? Wir haben in letzten Predigten ganz oft gehört, Gott ist größer als unser Verstand. Er ist auch größer als unser Körper, er ist größer als unsere Fähigkeit. Sonst wäre er nicht Gott. Ich wollte nicht für einen Gott leben, der ein kleiner Pupser ist. Ja, wie will ich das anders ausdrücken? Sondern wirklich ein Gott, der natürlich Dinge, die hochgehängt sind, seine Verheißungen sind immer irgendwie übergroß und scheinen immer irgendwie ein bisschen unmöglich und auch ein bisschen rätselhaft. Und Leute, das ist doch auch ein großer Stolperstein für uns. Wenn wir Dinge nicht sehen, wie sie in Erfüllung gehen, wenn wir enttäuscht sind, da kommt was in unser Herz und es macht was mit uns. Du kannst 100% im Plan Gottes sein für dein Leben, im richtigen Timing, im richtigen Momentum und eventuell trotzdem nicht sehen. So ging es Martin Luther King. Kann es sein, dass es Verheißungen gibt, die größer sind als ein einzelnes Leben. Darf ich mich eingliedern lassen in ein Teil, als ein Teil in das große Ganze? Oft brechen wir Gott so auf unser persönliches Leben wie so runter, weil wir ihn begreifen wollen und so weiter. Aber ist es das wirklich? Machen wir ihn dadurch nicht zu klein? Wir wollen mal in die Geschichte Davids gehen, aus dem Alten Testament, im Buch Samuel. Es lohnt sich, das einfach zu lesen. Ich bin manchmal lesefaul, dann höre ich es mir an. Leute, es gibt Apps heutzutage, kannst du dir das Ding einfach vorlesen lassen. Wunderbar, oder? Nutzt solche Möglichkeiten. Wort Gottes ist kreativ, seid es auch. Es sind mehrere Kapitel, deswegen erzähle ich es euch wie eine Story. Denn bei David müssen wir ein bisschen die Geschichte verstehen. Gott hatte schon immer einen Traum. Den hat er heute noch. Er wollte unter seinem Volk, unter Menschen mittendrin wohnen, als ihr König, als ihr Gott. Und im Alten Testament lesen wir, er hat Priester und Könige, nicht Priester, sondern Priester und Propheten eingesetzt, die in Streitfragen und so weiter in dem Volk vermitteln konnten, die auch direkt von Gott hören konnten und Weisungen empfangen. Und irgendwann sagte das Volk, ey, sag mal, alle anderen Völker haben einen menschlichen König, wollen wir auch haben. Ich bin das leid, immer zu dem Priester laufen zu müssen. Wir wollen nicht, dass Gott hier bei uns wohnt. Wir wollen einen König, einen Menschen haben. Und Gott sagte, hey, ich werb nochmal um euch. Wisst ihr, was ein menschlicher König tun wird? Der hat Macht, kann auch Macht missbrauchen. Der wird Steuern erheben, der wird die schönsten Frauen von euch beanspruchen, eure besten Länder, Frondienste von euren Söhnen. Wollt ihr das wirklich? Ein menschlicher König, der seine eigenen Gesetze macht? Sie waren sich einig, ja, das wollen wir. Und so hat Gott den Propheten Samuel geschickt und gesagt, okay, sie lehnen mich in dem Moment ab, aber ich werde ihnen einen König geben, einen Menschen, der mich ehrt. Und der vielleicht auch meine Weisungen als menschlicher König dem Volk gegenüber umsetzen kann. Und so wurde Saul König. Er war der erste König für Israel. Doch nicht nur eines Tages, mit der Zeit steigt eine Macht manchmal auch in den Kopf, oder? Und Saul wandte sein Herz ab von Gott. Und Gott sprach, ich möchte ihn nicht mehr als König haben. Samuel, ich möchte, dass du losziehst und einen anderen König für mich selbst, einen Mann nach meinem Herzen. Und so zog der Prophet los und er wusste nicht genau, welche Person das sein wird. Gott hat ihm nur gesagt, geh mal dort und dorthin, dort wird die Familie von Isai sein. Das ist ein Mann mit mehreren Söhnen. Ich werde dir zeigen, welcher es ist. Und so ging Samuel los und ganz ehrlich, der erste älteste Sohn war ein stattlicher Kerl. Wow! Und Samuel dachte, der ist es, unser neuer König. Und Gott sprach, Leute, ihr Menschen, ihr guckt immer nur, was vor euren Augen ist, oder? Ich blicke aber das Herz an. Der ist es nicht. Und so lief das weiter. Der Kerl hatte mehrere Söhne und beim siebten angekommen, war immer noch nicht der dabei, von dem Gott sagte, der hat ein Herz, wie es mir gefällt. Und der Prophet Samuel sagte, lieber Isai, sag mal, sind das alle deine Söhne gewesen? Ich glaube, ich habe mich nicht geirrt. Aber da fehlt doch noch einer. Und dann sagt der Vater, ja stimmt, unser Jüngster, der ist daheim und hütet die Schafe und die Ziegen. Der ist hier noch nicht angekommen beim Fest. Es war ein Opferfest. Und dann sagte Samuel, hol den mal bitte. Und als David von den Schafen und Ziegen ankam, sprach Gott ganz klar, er ist es. Und Samuel nahm so ein kleines Fläschchen mit Öl und salbte ihn. Und es ist geschrieben, der Geist des Herrn kam in dem Moment auf David und verließ ihn von da an nie wieder. Toll, oder? Und jetzt würden wir denken, wo ist denn die Folie hin? Die nächste bitte, genau. Jetzt würden wir denken, yeah, Gott hat einen Traum. Er schafft Kompromisse mit dem König da, was die Menschen wollen. Aber er schafft sich jetzt seinen König, der ein Herz hat, wie es ihm gefällt. Und in Wirklichkeit würden wir jetzt denken, okay, ganz klar, Saul wird vom Königsthron runtergeschmissen, David wird draufgesetzt und die Happy End ist hier fertig, oder? Und in Wirklichkeit, was passiert? Der David geht zurück zu Schafen und Ziegen. Und es passiert gar nichts. Er ist irgendwo auf dieser einen Treppe. Und wir lesen nicht, war es überhaupt Davids Traum, König zu werden? Interessanterweise lesen wir das nirgends. Das heißt, manchmal sind Verheißungen schon in uns herangereift, als es ist ein Traum von uns, weil wir etwas von Gott ergriffen haben, so wie bei Martin Luther King. Manchmal ist es aber auch so, dass es gar nicht unbedingt mein eigener Traum sein muss, sondern Gott träumt und mich gebraucht. Wie ist es denn dann weitergegangen? David ging dorthin zurück, wo sein Herz im Ungesehenen und im Verborgenen und dort, wo er einfach nicht beachtet war, wo sein Gottvertrauen Wurzeln schlug, wo er kämpfte gegen Löwen, gegen wilde Tiere und er wusste, mein Gott ist mit mir und es geht nicht darum, gesehen zu werden. Dann ging es weiter, dass Saul ein bisschen psychisch krank wurde. Ja? So, es steht geschrieben, er wurde von einem bösen Geist gequält und dann kamen Leute auf die Idee, hey, nichts hilft, aber vielleicht, wenn wir einen guten Lautenspieler finden, der dann Musik machen kann, das könnte dich doch dann beruhigen. Und so kam irgendeiner auf die Idee, da gibt's doch einen von den Söhnen Isais, der bei den Schafen da, der spielt so gut. Und dann wurde der gerufen an den Königshof. Und David ging hin und tatsächlich, als er spielte, Gott salbte seine Musik und das tat dem Saul wohl. Und der Saul hat ihn sogar, ist geschrieben, liebgewonnen und zum eigenen Waffenträger gemacht. Er hatte wohl mehrere. Und wir lesen, auch da ist David nicht einfach irgendwie aufgetreten und dachte, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich am Königshof. Ich bin mal da vielleicht ganz oben, vielleicht so ein, zwei Treppchen noch entfernt, aber ganz nah dran. Nein, nichts davon ist geschrieben. David ging nämlich immer wieder zurück, weiß nicht, ob am Wochenende oder zwischendrin, und hütete weiterhin Schafe und Ziegen für seinen Papa. Sein Herz war demütig. Und sein Herz blieb treu bei seinen Aufgaben. Und damals waren so die Hüter der Tiere die niedrigst geachtesten. Und es war ihm nicht zu blöd, mal beim Königshof zu sitzen und mal wieder die Tiere zu hüten. Wow, was ist da in diesem Herz los? Was ist das für eine Einstellung und Haltung? Dann sagte der Vater Isai, als dann Krieg losbrachte, hör mal zu, die älteren Söhne, die kämpfen an der Front. Ich gebe dir hier mal Essen und Proviantpakete mit. Guck doch mal bitte, ich sorg mich so, wie es denen denn geht. Und so zieht David los an die Kriegsfront und erlebt etwas, was wir kennen als die große Geschichte Goliaths. Goliath war ein riesiger Philister, der viel größer war und stärker wie alle anderen. Und er trat so diesem anderen Feindesheer, den Israeliten, gegenüber und verhöhnte die und verspottete die und sagte, wir müssen ja gar nicht alle kämpfen, schick mir einfach einen Mann. Wenn der gegen mich gewinnt, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich gegen euren Mann gewinne, dann werdet ihr unsere. Und das brachte ganz viel Angst in das Heeresvolk der Israeliten, weil sie sagten, wer kann denn das aufnehmen hier? Also ein bisschen hochgehängt, ne? Bei uns ist, wir sind alle 5 Köpfe kleiner oder wie auch immer, übertreiben darf man ja in den Momenten, das macht die Angst nämlich auch. Und niemand wollte gegen ihn antreten. Und da kam der kleine David da, sein Proviant verteilen und hörte das und sagte, sag mal, wie kann denn das sein? Der verspottet meinen Gott. Der verspottet Gottes Volk. Und David ging es nicht darum, irgendwie den großen Macker zu machen. Er nahm diesen Spott auch gar nicht persönlich, sondern er wusste, ich habe eine andere Perspektive. Da verspottet jemand meinen Gott. Und Gott wird das nicht mit sich machen lassen. Der lässt sowas nicht auf sich sitzen. Und so schlug er vor, ich werde gegen diesen Philister kämpfen. Und alle sagten, ja okay, gut, wir haben ja eh niemand anderen, ne, so keine Ahnung, der Saul wusste auch wieder gar nicht, wer das ist, muss man sich mal vorstellen, ne, war da schon Waffenträger, spielt immer, wenn es mir schlecht geht, aber kennen tut er ihn dann doch wieder nicht, also irgendwie, David hatte hat nie darauf geachtet, von dem König beachtet zu werden, versteht ihr, wie ich meine? So, und dann ziehen sie ihm eine Riesenrüstung an. Und David merkt ganz ehrlich, das ist nicht mein Ding. Ich kann da drin gar nicht laufen, ich bin das gar nicht gewohnt. Und ich weiß ja nicht, wo du auf deiner Treppe stehst, bei deinen Verheißungen in deinem Leben. Aber mach niemals den Fehler, dich in irgendein Gewand reindrängen zu lassen, das dir nicht entspricht. David wusste, Gott wird mich gebrauchen mit meinen Fähigkeiten, die ich habe. Und nicht das, wie andere es tun. Bleib dir treu und entdecke dein eigenes. Und Gott wird es segnen. Er ging los und hat 5 Kieselsteine aus dem Bachlauf geholt mit seiner Steinschleuder. Und dann zog er diesem Riesen entgegen. Und er wurde natürlich ausgelacht. Er sagte, was willst denn du hier? Und er sagte, kein Problem. Du kommst mit Schwert und Schild zu mir. Ich komme aber, zitiert, wenn ich es finde, du kommst mit Schwert zu mir. Ich aber komme dir mit der Hilfe des Herrn, des allmächtigen Gottes entgegen. David zitiert einen Namen von seinem Gott, den er kennt. Ein Wesenszug und sagt, er ist allmächtig. Und egal, ob es mir unmöglich scheint und allen anderen auch, Gott ist fähig. Und ich weiß, der ist mit mir. Und deswegen werde ich dich töten. Und Fakt ist, der erste Stein trifft und David gewinnt diese Schlacht. Na denn, jetzt würde man doch denken, jetzt endlich, das Volk jubelt ihm zu. Eine Frau kriegt da auch noch dazu geschenkt, ne, so wie das irgendwie damals war bei den Kriegshelden. Wo ist er denn jetzt auf dem Treppchen? Jetzt wird es doch werden mit dem König, oder? Leute, ich muss euch enttäuschen, nichts ist der Fall. Auch da geht er wieder zurück. Zurück wohin? Mittlerweile merkt Saul, der David, der ist ja da nicht ohne, ne? Und er wird ein bisschen eifersüchtig. Und er kriegt ein bisschen Schiss um seinen Thron. Und er fängt an, David zu verfolgen und ihn umbringen zu wollen. David ist seitdem auf der Flucht. Auf der Flucht in Höhlen, auf der Flucht wegzurennen, auf der Flucht, wo sich Menschen um ihn sammeln, die alle Randständige waren und Außenseiter. Treu bleibt er. Er ringt mit Gott und er weiß, wenn Gott einen König einsetzt, dann ist das eine große Nummer. Und Gott hat Saul eingesetzt. Und David beschließt, ich werde niemals Hand anlegen an den, der von Gott eingesetzt ist. Und wenn Gott will, dass ich König werde, wird er das regeln und nicht ich. Und ich werde treu bleiben und ich werde mein Herz reinhalten. Und David hat mehrfach die Möglichkeit, sich irgendwie menschlich ein paar Treppchen nach oben zu katapultieren. Und wisst ihr was? Er macht es nicht. Und deswegen bleibt die Gunst Gottes auf ihm. Er weiß, was sein Platz ist und was er tun kann und was auch nicht. Und er ehrt Gott in all dem. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, wahrscheinlich hat er auch ganz viele von seinen Gefolgsleuten, die gesagt haben, das ist doch deine Gebetserhörung, das ist doch diese Chance, hat doch Gott dir, machen sie auch, ne? Hat doch Gott dir gegeben. Also das sind Geschichten, das lohnt sich mal zu lesen. Ne? Kommt der König Saul, muss mal seine Bedürfnis hier verrichten, setzt sich in die Höhle, wo David hinten sitzt. Weißt du, der schneidet dem sogar ein Stück vom Gewand ab und sagt, ich hätte dich töten können, wenn ich wollte, aber nein, ich werde dich nicht anrühren. Was ist das für ein Gottvertrauen und eine Ehrfurcht vor Gott? Von einem Mensch, der dich nicht respektiert, ihn zu respektieren, weil Gott ihn gesetzt hat. Versteht ihr? Lohnt sich, das anzuhören und nachzulesen? David ist immer wieder verzweifelt. Er geht immer wieder zurück und sammelt Kraft bei Gott. Auf welcher Stufe bist du gerade am Kraftsammeln, am Ringen mit Gott? Am Diskutieren auch. Ich sehe doch eine Verheißung, aber gerade bin ich woanders. Was ist im Hier und Jetzt gerade meine Aufgabe? Wo geht es um mein Herz? David sucht Weisheit und Demut und sein Herz bleibt wirklich bei Gott. Er lässt sich läutern. Es ist ein innerer Prozess der Reife. Und wir sehen, ja, heute wissen wir, David wurde schlussendlich tatsächlich König und er regierte viele Jahrzehnte lang gerecht. David war nicht fehlerfrei. Interessanterweise, er hat so vielem widerstanden. Dann fällt er halt bei einem anderen Thema, oft sind es die Frauen oder Männer oder irgendwelche Beziehungen, da fällt er dann neben raus. Er war nicht fehlerfrei, aber er hat sich korrigieren lassen und er wuchs an den Herausforderungen. Und dort, wo wir manchmal auf dem Treppchen sind, das ist herausfordernd. Wächst du gerade? Oder bist du irgendwo zwischendrin und sagst, na, das wird alles nichts mehr werden mit der Verheißung? Wow, wie realisieren wir denn Verheißungen? Leute, es gibt 2 verschiedene Dinge, die ich gerne nennen möchte, wo wir gerne vom Pferd fallen. Das ist Gesetzlichkeit und Relativismus. Gesetzlichkeit sagt uns, Gott hat dieses Ziel für dich, aber jetzt liegt es an dir. Tja, Ziel nicht erreicht, Pech gehabt, rausgefallen aus Gnade, selbst schuld. Es geht um Leistung. Du bist auf dich selbst zurückgeworfen und schlussendlich bist du allein. Kennst du diese Stimme der Gesetzlichkeit? David wusste, es geht nicht um seine Leistung, aber es geht um sein Herz. Das ist was anderes. Oder du hörst dem Relativismus zu, der sagt, Gott meint's gut mit dir. Du kannst eben machen, was du willst. Die Verheißung wird sich so oder so erfüllen. Letztendlich kommt eh jeder in den Himmel. Du musst gar nichts tun. Laissez-faire. Das sind so zwei Sachen, die uns vom Pferd fallen lassen. Gesetzlichkeit oder Relativismus. Gott gibt eine Verheißung. Gott gibt einen Traum. Gott gibt Dinge, die wir ergreifen können. Aber es gibt Stolpersteine auf diesem Weg. Und ich finde David da einfach ein wunderbares Beispiel, zu studieren und zu sehen, der hat es geschafft, dahindurch einen Weg zu finden, weder, dass das Pendel zu der einen Seite oder zur anderen zu sehr ausschlägt. Wohin schlägt denn dein Pendel so sehr aus? Wisst ihr, manchmal benehmen wir uns wie, wenn wir oben auf dem Treppchen stehen würden und dann denken wir so wie der älteste Sohn Isais. Ich bin's. Ich bin hier die stattlichste Person und außerdem habe ich das und das vorzuweisen und Gott sagt was ganz anderes vielleicht über mich. Oder sind wir wie Martin Luther King, die denken, ich habe ja gar nichts gesehen, der Traum ist es ja, die Verheißung ist überhaupt nicht in Erfüllung gegangen und Gott spricht zu, du bist ein treuer Knecht. Vielleicht sind wir auch irgendwo zwischendrin und sammeln Kraft als Ausruheort auf einer Stufe. Überleg mal so die nächsten Tage, wohin denn dein Pendel ausschlägt und wie du das ein bisschen in die Mitte kriegen könntest. Verheißungen laden uns ein, unseren Blick auf ein klares Ziel auszurichten. Und ja, das bedeutet, ich habe ein bisschen überlegt, wie ich das so formulieren kann. Ich dachte, ja, strategisches, geisterfülltes Agieren. Gesetzlichkeit bedeutet nicht, dass wir nicht strategisch sein dürfen, Leute, ne? Versteht ihr das? Ich finde Strategie, wenn das die Gesetzlichkeit ist, ist Strategie so ein Wort, was in die Mitte rückt. Relativismus, das Wort, das hier so ein bisschen in die Mitte rückt, ist geistlich. Und wenn ich strategisch geistlich agiere, vielleicht laufe ich dann hier in der Mitte. Versteht ihr das Bild so ein bisschen zwischen diesen Gegensätzen? Und es kann ja sein, dass einer von euch sagt, hey, ganz ehrlich, ich werde mal Oberbürgermeister oder ich will die und die wichtige Position haben. Ich werde mein eigenes Business gründen und dann Menschen anführen. Ich hatte eine ganz tolle, ich fand so eine süße Frage von jungen erwachsenen Männern, die mir sagten, nach längerer Zeit Beziehungsaufbau und Vertrauensbildung und sie sagten, ich habe eine ganz wichtige Frage heute, darf ich dich mal was fragen? Wie bekomme ich eine richtig gute Frau? Geile Frage, oder? Voll die simple Antwort. In Kreol sagt man, wie bekomme ich ein richtig gutes Hühnchen? Sag ich, ganz einfach, sei ein guter Hahn. Ja, und hat jetzt ein Hahn mit hier, was ich alles leiste und auf welchem Treppchen ich stehe, zu tun? Nein, es hat mit deinem Herzen zu tun. Und da merkt man, hey, da geht's aber wirklich ums Eingemachte, ums Innere. Egal, was dein Ziel ist, ja, plan strategisch. Und hier kommen wir zur nächsten Folie. Richte deinen Blick auf ein klares Ziel aus. Definier mal, was ist die Verheißung Gottes? Was ist deine Vision? Was ist auch der Traum, den du träumst? Setze Prioritäten. Du kannst nicht alles tun. Dein Geld kann nicht für alles aufkommen, deine Zeit auch nicht und deine Energie und sonst wie dein Gebet auch nicht. Setz mal Prioritäten. Optimiere deine Ressourcen. Identifiziere auch Risikofaktoren. Der Weg ist kein Aufzug von A nach B, sondern hat eben diese Treppchen. Und wo stehst du persönlich in der Gefahr, stehen zu bleiben, stecken zu bleiben? Wo sind Stolperstellen? Identifiziere das und bereite dich auch vor. Übe Disziplin, etwas, was wir heutzutage in unserer Gesellschaft nicht mehr so gerne mögen, weil man hat ja alles ganz schnell, hoppladihopp, ne? Disziplin hat mit Treue zu tun. Mit dranbleiben, mit durchhalten, auch wenn ich gerade nichts sehe oder wenn es nicht einfach ist. Bleibe motiviert und bleibe flexibel. Nicht Relativismus, aber das bedeutet auch, wir wollen Flexibilität wahren, uns anzupassen auf Dinge, die kommen, die ich nicht kommen gesehen habe, aber Gott hat es doch gesehen. Die Uhr sagt mir, Zeit ist schon vorbei. Wir sind ja flexibel, haben wir gerade gesagt. Gott macht es nicht für dich, sondern er macht es mit dir. Wir hätten so gerne, dass wir beten und Gott so vieles für uns tut. Gott ist auf diesem Weg, auf der Treppe mit dir. Und dieser Weg mit dir ist ihm wichtiger, weil er will mit dir und unter dir wohnen, in dir wohnen. Wie das die Verheißung 100% erfüllt wird. Wo stehst du? Lassen wir uns wie David an unserem Herzen und unserem Charakter formen. Darf Gott vertrauen in mir auf diesen Wegen wachsen, genauso wie die Ehrfurcht vor ihm. Denn das ist viel wichtiger als alles andere. Welche Sehnsucht steht denn hinter himmlischen Verheißungen? Es ist die Zusage und das Ziel, eine Aussicht zu haben, ein Hoffen auf etwas, worüber ich staunen kann, etwas, was größer ist, etwas, was unmöglich scheint und trotzdem erlebbar wird, ein Blick in die Zukunft. Eine Verheißung ist immer ein Sehen von etwas, was eine volle Fülle ist, auch wenn ich manchmal nur Spuren davon richtig auf mein Leben runterbrechen kann, sich trotzdem nicht mit dem Kleinen zufrieden zu geben, sondern den Blick auszurichten auf das, was Gott für uns hat. Es ist aber gleichzeitig auch ein Auftrag und eine Aufgabe im Hier und Jetzt, in der nächsten Zukunft die ganz konkreten nächsten Schritte zu gehen und in allem unser Herzen, unsere Beziehung zu Gott selbst zu bauen. Er will direkt unter uns wohnen. Was hat denn das jetzt alles mit Weihnachten zu tun? Gott hat weiterhin seine Verheißung und seinen Traum, unter uns zu wohnen. Und genau das verfolgt er seit Jahrtausenden von Jahren. Und als Jesus als Baby auf diese Welt kam, hat er einen Zugang geschaffen, dass er wieder unter uns wohnen kann als König. Das ist Weihnachten. Und wisst ihr was? Gott schafft eine Verbindungslinie zwischen uns Menschen voller Fehler und Mängel hin zu diesem mangellosen Gott. Das ist wieder dieses Bild, hey, wow, Gott hat selber wie einen Aufzug geschaffen. Und trotzdem befinden wir uns in unserem Leben, auch wenn wir Jesus eingeladen haben, erstmal auf einem Weg mit Treppchen, oder? Gott ist genug. Er hat schon alles gegeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so zum Jahresende. Ich mache da oft so einen Rückblick und denke, okay, was war denn so Titel so über diesem Jahr und was könnte Titel für das nächste Jahr sein? Und da habe ich irgendwie die Erwartung, dass Gott auch persönlich spricht und mir wie auch eine Verheißung in verschiedenen Bereichen zuspricht. Und das ist alles wunderbar und schön und ich ermutige euch, das auch zu machen. Aber Leute, ganz ehrlich, ich kann das hier vom Podium aus nicht leisten. Euch sowas vorzukauen. Das ist wie eine Hausaufgabe, die ihr mit heimnehmen müsst und das persönlich mit Gott zusammen ausmachen. Und gleichzeitig sind wir da vielleicht als Pfingstler auch verwöhnt und denken immer, ich will lieber was Persönliches, was ganz Konkretes haben und wehe, er spricht nicht. Dann bin ich erstmal sauer oder keine Ahnung was. Oder gehe zur nächsten Stelle, wo ich dann doch wieder was zu hören bekomme, was ich hören will. Gott hat schon alles gegeben, auch das ist Weihnachten. Er hat den Weg schon längst vorbereitet. Und genau deswegen gibt es noch ein letztes Bonbon für euch. Himmlische Verheißungen in Gottes Namen. David hat sich auf Gottes Namen, der Allmächtige, herberufen. Sein Herz war daraus ausgerichtet. Er wusste, was dieses Wort bedeutet und konnte deswegen den Sieg erringen. Welche Verheißung brauchst denn du? Von Gottes Namen. Ich habe euch eine Liste ausgedruckt, ihr könnt es sehen, ihr habt das unter all den anderen Flyern, hat jeder eine Namensliste. Ich glaube, da sind ganz viele drauf. Und ich will dich einladen, dass du das einfach mal mitnimmst und schaust, welcher Name brauchst du in diesem Moment ganz besonders? Ist es der Friedefürst? Ist es der allmächtige Gott? Ist es der liebende Vater? Ist es der Versorger? Und dann geht es darum, genauso wie im Schaubild, die Stufen zu laufen und vielleicht mal dran zu bleiben und nicht nur einmal ein schnelles Gebet zu beten und sagen, zeig mich als der und der Gott, zeig dich als der und der, sondern vielleicht mal ein ganzes Jahr dran zu bleiben und zu sagen, Gott, Es gibt Wesenszüge und Facetten von dir, die ich noch nicht richtig begriffen habe. Und deswegen bleibe ich auf meinem Treppchen zwischendrin stehen oder rutsche manchmal auch wieder runter. Ich will Zeit investieren und vor Gott mit Gott ringen und dranbleiben, unser Herz auszurichten, auf das er sagt, Persönlichkeiten nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, dass Namen Gottes ein großer Schlüssel sind. Und das ist etwas, was Gott uns schon lange gegeben hat. Wir fragen oft nach etwas Neuem. Es ist oft nicht das Neue, sondern es ist die Wertschätzung dessen, was Gott schon längst uns geschenkt hat. Seid gesegnet. Ich wünsche jedem Einzelnen, dass die Namen Gottes in euch zu Verheißungen werden, die für euch Schritt für Schritt in jeder einzelnen Stufe greifbar und erlebbar werden und die euer Herz prägt, dass es Persönlichkeiten sind, Frauen und Männer nach dem Herzen Gottes. Seid gesegnet.